Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Doppelpunkt. Präsentiert von der Ausseegarage in Auwedischwil mit dem neuen Land Rover Defender. Ausseegarage, Ihre Jaguar- und Land Rover-Partner am Zürichsee.
Das ist der Doppelpunkt. Heute spreche ich mit dem Konradin Kramer. Er ist Basler Regierungsrat und hat ein aufsehenerregendes Buch geschrieben und den Titel «In die Politik gehen», wo man unglaublich viele Sachen erfährt, die man bisher noch nie gekannt hat. Mit ihm unterhalten sich im Verlauf dieser Stunde Roger Schawinski. Mein heutiger Gast, der Konradin Kramer, ist in Zürich nicht so bekannt. In Basel ist das ganz anders. Dort ist er Regierungsrat seit 5 Jahren. Ein absoluter Politaufsteiger. Ist der jüngste Grossratspräsident seit 100 Jahren. Und hat jetzt ein Buch geschrieben, in die Politik gehen, Tipps für den Nachwuchs, wo er erklärt, mit welchen Tricks und Kniff man so weit kommt, wie er gekommen ist. Und da werden wir das Ganze ein bisschen durchgehen. Aber zuallererst natürlich meine Frage, Herr Kramer, wer sind Sie?
Ja, das, was Sie gesagt haben, ich bin 42, Jurist von Beruf, jetzt seit 4 Jahren Regierungsrat in Basel-Stadt, stand dort im Erziehungsdepartement vor, etwa 7'000 Mitarbeiter. Ich bin seit einem Jahr jetzt Vater, das ist mir auch noch wichtig, und jetzt seit neuestem auch Buchautor.
Eben, aber Sie sind ein Überflüger, was sind Sie für ein Typ, wie würden Sie sich beschreiben, vom Typ her?
Ja, schon zielstrebig, auch mit einem gewissen Ehrgeiz. Aber wenn ich zurückschaue, auch jemand, der einfach viel Glück hat.
Nein, Sie haben ja vor allem auch vieles richtig gemacht. Sie haben, glaube ich, Ihre eigenen Tipps da befolgt. Sie sind noch Doktor, nicht nur Doktor, sondern haben sogar eine Habilitation geschrieben. Sie sind also potenziell auch Professor, oder? Also ordentlicher Professor können Sie auch noch werden.
Ja, theoretisch könnte ich mich bewerben. Aber das ist einfach auch die Lust am Schreiben. Ich habe immer gerne meine Gedanken aufgeschrieben, hat mir immer gedacht, ich kann am besten denken beim Schreiben. Das ist der Grund, warum ich so viel schreibe.
Eben, aber Habilitation, das ist ja etwas Gewaltiges. Und Sie haben das so ein bisschen nebenbei gemacht. Sie waren schon Regierungsrat und haben dann noch die Habilitation abgeschlossen. Also ist das Nebenamt für Sie Regierungsrat?
Nein, gar nicht. Ich habe das vorher gemacht. Regierungsrat ist natürlich extrem anforderungsreich. Das ist auch der Vorwurf, wenn jetzt jemand kommt, wie hat er noch Zeit, ein Buch zu schreiben. Aber ich habe das immer früh am Morgen Stückchen für Stückchen geschrieben, über eine längere Zeit.
Gut, ich komme, glaube ich, aus einem wichtigen Basler Geschlecht. Fischer, Ihre Mutter, mit Fegeli-V, wie das in Basel heisst, oder? Haben dann in dieser Kanzlei auch geschafft, haben also eigentlich den Silberlöffel immer schon im Maul.
Nein, nicht so. Mein Vater ist gestorben, als ich ein Bursche war. Meine Mutter war alleinerziehend. Sie hatte eine Rente, die es möglich gemacht hat, dass sie nicht voll arbeiten musste. Also insofern schon privilegiert. Aber wir sind zu zweit aufgewachsen in einer Zeit, wo es in dieser Gesellschaft, wo wir herkommen, für alleinerziehende Frauen auch nicht nur einfach war.
Also aber Fischer ist in Basel, also mit V, mit Fegeli-V, da gehört man zum Teig. Das ist so die Aristokratie von Basel. Also das muss man den Zürcher so erklären.
Das ist so. Ist aber leider in Klammern nicht zwingend mit Geld verbunden.
Ja, aber gleich, ich meine, Sie haben ja noch die zweite Seite, Vater Kramer, und der gehört in Zürich zur Gesellschaft zum Wecken. Das ist eigentlich noch vornehmer als jede Zoft in Zürich. Das haben Sie auch noch im Hintergrund, oder?
Ja, der Schnecken, Gesellschaft von der Schnecken, das ist so ein Erbe von meinem Vater. Aber das ist mir eigentlich jetzt der einzige Bezug zu Zürich. Ich bin froh, dass ich den habe.
Da haben Sie ein Schild bekommen, oder? Wie ist das genau bei diesen Schnecken? Das ist etwas ganz Geheimes, fast schon von einer Geheimorganisation.
Es ist echt speziell, weil die Mitgliedschaft vererbt wird, etwas, was komplett unschweizerisch ist. Ich habe immer gemeint, ich bekomme mal ein physisches Schild, das war aber nie so gewesen. Es ist irgendwie alles virtuell. Im Wesentlichen trifft man sich ein, zwei Jahre zum Essen und hat es schön zusammen. Es ist ein gesellig Zusammensein, was ich noch ganz spannend finde.
Aber wisst ihr das in Basel, dass Sie eigentlich zur Zürcher Aristokratie auch noch gehören, nicht nur zu Basel?
Naja, ich habe lange probiert, das ein bisschen diskret zu halten. Weil, als ich mal auf dem Passbüro gesehen bin und mein Bürgerrecht Zürich angegeben hat, hat mich die Frau im Basel-Passbüro tatsächlich gefragt, ja, haben Sie nicht noch ein anderes? Sind Sie nicht noch Basler?
Aha, okay. Also, Sie sind also in Basel seit 5 Jahren, mit 42 sind Sie Regierungsrat. Das heisst, Sie müssen sich dann noch etwas überlegen, was Sie weitermachen in Ihrem Leben. Aber Sie haben, und dann kommen wir schon ein bisschen zu Ihrem Buch, haben Sie da sich eben schon Gedanken gemacht, haben Sie geschrieben, die beste Voraussetzung für die Politik hat, wer reich ist. Reich an Geld, nicht an Idealen. Tönt zynisch, ist wahrscheinlich realistisch. Also trifft auf Sie zu.
Nein, trifft nicht auf mich zu. Es ist einfach eine gezielte Provokation, um zu zeigen, wirklich unabhängig in der Politik kannst du nur sein, wenn du auch finanziell unabhängig bist. Weil nur dann kannst du zurücktreten, wenn dir etwas nicht passt, wenn du etwas musst gegen deine moralischen Vorstellungen machen. Das können ganz wenige Leute, weil ganz wenige Leute reich sind.
Nein, und ganz wenige Leute zurücktreten.
Und auch ganz wenige Leute zurücktreten. Darum meine Empfehlung an junge Leute, bildet euch wenigstens ein finanzielles Polster, dass ihr könnt einige Zeit auch ohne Politik überleben. Politik sollte in der Schweiz nie finanziell darauf angewiesen.
Aber es ist ja ein finanzielles Polster, kann man sich ja nicht schaffen, wenn man noch jung in Politik geht. Das kommt ja erst später. Das heisst, es ist besser, wenn man es erbt, oder?
Natürlich, wenn man das kann. Ich kann das nicht können, andere können das. Wir haben ja auch in der Schweiz Beispiele von sehr reichen Leuten, die, die Politik geprägt haben.
Also, ah ja, wer kommt denn da in den Sinn?
Ja, ich weiß, jetzt ist mir gerade im Fall etwas mit B, glaube ich.
Jawohl. Und mit Locher.
Ja, etwas so, ja. Nein, aber ich glaube, das Wichtige ist, ich plädiere wirklich sehr dafür, dass die jungen Leute, die in die Politik gehen, dass sie eine Berufsausbildung machen. Weil wenn man nur auf Politik setzt, und das klappt ja bei eins, oder, dass sie ganz früh in den Nationalrat gewählt werden und dann dort auch eine gute Entschädigung bekommen, aber das ist nicht nachhaltig. Und dann ist man so angewiesen auf das politische Land, dass man sich nicht mehr frei bewegen kann.
Gut, also Sie haben das ganz zielstrebig gemacht. Sie haben das mit dem bekannten Wort Ochsentour beschrieben. Ganz zielstrebig haben Sie sich überlegt, wie komme ich möglichst schnell weit rauf. Und können Sie das ein bisschen beschreiben, ein bisschen ausführen, was das heisst, die Ochsentour, die man muss machen, wenn man wirklich so weit kommt mit 42, wie Sie es geschafft haben?
Okay, also im Nachhinein sieht immer alles extrem zielstrebig aus. Es hat jetzt einfach geklappt bei mir, hat auch können nicht klappen. Aber ich glaube, damit es klappt in der Schweiz, sollte man von unten anfangen. Ich glaube nicht, dass man zu hoch rein sollte als junger Mensch, sondern es lohnt sich in der Gemeinde, im Kantonsparlament wirklich die Kernarbeit zu machen, die Politik von der Picken auf zu lehren. Ich glaube, dann wird man einfach die bessere Politikerin
und besser. Und da kommt man rein, Sie sagen, wenn man 3-mal an einer Parteiveranstaltung ist, gehört man dazu und so weiter und so fort. Total alles überlegt, alles logisch überlegt. Aber was mich da noch überrascht hat, Sie haben auch noch geschrieben, der folgende Satz: die richtige Partei wählt. Du hast nur einen Schuss und der muss sitzen. Man kann sich scheiden lassen, man kann irgendwie die Automarke wechseln, vielleicht sogar in Basel nicht den Fußballclub, aber Partei kann man nicht wechseln. Und wie sind Sie vorgegangen? Sie beschreiben das, wie man das vorgeht. Im Detail beschreiben Sie das.
Ja, ich beschreibe auch, dass ich selber unsystematisch vorgegangen bin. Ich bin jetzt zu den Jungliberalen gekommen, weil es mir dort passt hat, auch durchaus soziologisch von den Leuten, die ich dort kennt habe. Aber ich merke, ich kenne auch junge Leute, die irgendwie in eine Partei reingerutscht sind und dann nach ein paar Jahren merken, ja, irgendwie sagt mir das nicht zu, von den Leuten her, von den Inhalten. Und dann scheiden sie wieder raus und gehen der Politik verloren. Das ist schade. Und leider ist der Parteientscheid, der ist ziemlich irreversibel. Weil wenn man die Partei wechselt, gibt es ganz wenig Beispiele, die dann in einer zweiten Partei nochmal erfolgreich waren.
Chantal Galadé, hast du zugelassen? Gut, weiter.
Sie ist in einer Fußnote als Ausnahme genannt. Gut. Aber es gibt wenig Ausnahmen in der Schweiz. Darum ist es so wichtig, dass man gut ausliest. Und das heisst rational, Inhalt, aber auch emotional.
Aber Sie beschreiben jetzt. Sie sagen ganz klar, es geht nicht nur um die Ideologie, sondern es muss eine grössere Partei sein, weil dort hat man mehr Aufstiegschancen. Wahnsinnig opportunistisch, oder?
Naja, wir haben in der Schweiz zum Glück nicht nur zwei Parteien, sondern wir haben eine ziemliche Vielfalt. Und die Parteien dienen sich ja überschneiden in
der Sie sagen, man hat eigentlich am Schluss nur drei, die in Frage kommen. In der Mitte, oder? Ausser man geht eben ganz links oder ganz rechts, wo die richtige Größe hat. Also faktisch ist es so, alles vorgespurt, wo man hingehen will, wo man Karriere macht, Ihrer Meinung nach.
Für die Art von Politik, die ich gut finde, ist das so, dass man, ich bin nicht ganz links und nicht ganz rechts, das kommt von mir nicht in Frage, sind Parteien in der Mitte, aber selbst dort haben wir ja in der Schweiz nicht nur eine. Wir haben ja dort je nach Kanton drei, vier Parteien, die sich tummeln. Und ich glaube, dann lohnt es sich schon anzuschauen, was ist eine Partei, die auch jungen Leuten Chancen gibt? Was ist eine Partei, die nicht irgendeinen zuober steht und alles bestimmt?
Eben, man muss schauen, wer steht einem vor der Sonne. Da muss man schauen, weil der muss ja weggehen, die Alten müssen weggehen, damit Platz frei werden. Das haben sie genau angeschaut.
Ah, das ist jetzt sehr zugespitzt. Ich glaube einfach, als junger Mensch soll man dort gehen, wo man auch Chancen sieht und wo man nicht Chancen vielleicht in 20 Jahren hypothetisch sieht, sondern wo man froh ist, dass Junge kommen, wo man auf die Jungen eingeht, wo man denen auch Ämter und attraktive Listenplätze anbietet. Das ist leider nicht in jeder Partei der Fall und da darf ein junger Mensch durchaus ein bisschen berechnen.
Also in Zürich, man weiss es vielleicht nicht im Voraus, also Corinne Mauch hat bekannt gegeben, sie will weiter Stadtpräsidentin, sie ist dann 17 Jahre. Das ist also die junge Frau, die dort haben gedacht, vielleicht komme ich in den Stadtrat rein, die müssen jetzt auf die Zähne beißen dort.
Ja, das ist ein anderes Problem, dass viele amtierende Politiker und Politiker einfach halt auch zu lange an ihren Ämtern hängen.
Eben, aber sie haben dann eben geschaut und haben gemerkt, bei den Liberalen heisst das, glaube ich, in Basel, also bei den Freisinnigen, dort sind die Aufstiegschancen am besten, dort sind am meisten Ämter zu verteilen.
Ich habe das natürlich nicht so langfristig mit dem Ziel, einmal Regierungsrat zu sein, aber ich habe mir schon überlegt, wie schaffe ich es ins Kantonsparlament, bei uns in Grossrat zu kommen, wo habe ich da eine Chance, weil etwas möchte man ja machen als junger Mensch. Wenn man keine Amt hat, dann kann man keine politischen Inhalte einbringen, dann verpufft das alles.
Aber es ist irgendwie so ein bisschen ambitionsschwach, weil, ich weiss nicht, ob er verwandt ist, der Dani Fischer mit Vögel-V, oder? Der ist zu der Pop gegangen, also zu der Poch früher und dann zu der Grünen und hat aus einer kleinen Partei versucht, eine grosse zu machen, während sie einfach wählen ins gemachte Nest.
Also Ausnahmenerscheinung wie der Daniel Fischer in der Schweiz oder irgendein Sebastian Kurz in Österreich, die gibt es immer, aber ich habe mir ehrlich gesagt nie zutraut, dass ich so eine Ausnahmeerscheinung bin und ich glaube, es ist nicht ein guter Ratgeber, wenn man sich an so wirklich so Leuchtturm ausrichtet.
Aber
so.
Gleich, aber einfach, dass man sagt, ich kann, weil ich dort vielleicht doch mich daheim fühle, ideologisch eben, vielleicht schauen, dass aus einer kleinen grünen Partei eine grosse wird. Das ist dann schon noch ein bisschen, was soll ich sagen, anspruchsvoller und auch ein bisschen respektabler, als einfach zu sagen, ich gehe dort hin, wo die Macht eh schon ist.
Ja, aber in der Schweiz gibt es ja keine gemachten Politiknester. Wenn jeder, der in einer Partei ist, muss sich irgendwie durchsetzen und am Schluss entscheiden Wählerinnen und Wähler. Und Parteien gehen in der Schweiz nicht vor, wer in das Parlament kommt, sondern die Listenplätze, die können die Wählerinnen und Wähler revidieren und das machen sie zum Glück auch immer wieder.
Aber weitgehend ist natürlich dann schon gemacht innerhalb der Partei und da sagen sie dann auch noch ein paar Sachen, wie man da muss schauen, dass man innerhalb der Partei sich einen guten Namen schafft. Ein weiterer Satz von Ihnen, sei ein Machtmensch. Also bei Ihnen muss man sagen, Sie sind ein totaler Machtmensch, wenn Sie es so weit brachten in so kurzer Zeit.
Ich beschreibe, der Satz kommt ganz am Schluss von dieser Parteiwahltaktik, wo ich sage, jetzt schau mal, was sind die Inhalte, die dir passen, wo sind die Leute, die du dir kannst vorstellen, ganz viel Leben zusammen zu verbringen. Und dann kommt der Satz, aber dann, bevor du in eine Partei eintrittst, sei eben nochmal ein bisschen Machtmensch und schau, wo hast du wirklich Chancen. Ist es einfach nur Wohlfühlen, ist es Komfortzone oder ist das ein Ort, wo du auch kannst deine Inhalte einbringen kannst, wo du gefördert wirst, wo du dich auch durchsetzen kannst. Das ist doch der Gedanke, dass man dann auch
nochmal... Also Machtmensch heisst also ab Macht kommen, oder? Das ist ja mal in erster Linie.
Ja, ich bringe bewusst den Begriff Macht, der ja natürlich ein Heikel ist, das ist mir auch klar. Aber wenn man möchte in Politik gehen, dann möchte man gestalten, dann möchte man seine Inhalte einbringen. Und das kann man nur, wenn man ein Amt hat. Und ein Amt bedeutet in der Schweiz sehr beschränkte, aber doch eine gewisse Macht, dass man gestalten kann.
Also, das wird im Detail noch ausgeführt im Buch «Die in die Politik gehen». Er kam ein zweiter Musiktitel, das wollen wir ein bisschen noch ausführen und detaillierter anschauen. Was ist der erste Musiktitel?
Der nächste ist von Shakespeare's Sister, «Hello, turn your radio on».
Mhm. Und warum?
Referenz ans Radio. Ja. Nein, ich finde einfach die Stimme so genial. Ich finde die Dramaturgie von diesem Lied so genial. Und der Text ist extrem doppelbötig, wenn man richtig zuhört.
this morning and the streets were full of cars, all bright and shiny like they just arrived from Mars. And as I stumbled through last night's drunken debris, the paper boy screamed out the headlines in the street. Another war and now the pound is looking weak. And tell me, have you read about the latest freak? Where bingo numbers and our names are obsolete. Why do I feel bitter when I should be feeling sweet? Hello, hello, turn your radio on. Is there anybody out there? Help me sing my song. Hello, life is a strange thing. Just when you think you learn how to use it, it's gone. Woke up this morning and my head was in a daze. A brave new world dawned upon the human race. But words are meaningless and everything's surreal. Gonna have to reach my friends to find out how I feel. And if I taste the honey, is it really sweet? And do I eat it with my hands or with my feet? Does anybody really listen when I speak? Or will I have to say it all again next week? Hello, hello, turn your radio on.
Turn your radio on, das machen wir. Und das machen wir mit dem Konradin Kramer, Regierungsrat in Basel, wo ein Buch geschrieben hat unter dem Titel «In die Politik gehen» und dort kommt das Radio vor. Und zwar ganz deutlich, und das sagt er unter anderem einen Satz: «Als Politiker willst du gehört werden in Debatten am Radio, auf dem Marktplatz. Von dir geschriebene Texte liest fast niemand.» Hallo? Das ist jetzt überraschend. Ich meine, man sagt doch immer, die geschriebene Presse ist der Anwalt der Demokratie. Und sie sagen, das ist ja völlig unwichtig. Wichtig ist Radio und Fernsehen.
Ja, für den Politiker ist das Mündliche das Entscheidende. Was ein Politiker selber schreibt, das ist meistens, ja, wird von niemandem wahrgenommen. Wichtig ist, dass man mündlich kommunizieren kann, wenn man in die Politik geht, oder das lernt, wenn man in der Politik ist. Und ja, das ist ja auch nicht stärker.
Aber wieso? Man meint doch, die Zeitungen sagen die, die die Meinungen machen, die berichten, darüber Debatten berichten, über die Hintergründe. Und sie haben das Gefühl, das hat das im Gegensatz oder im Vergleich zu Radio und Fernsehen viel, viel weniger Wirkung.
Ja, das glaube ich schon. Also gerade das Fernsehen, das lokale Fernsehen ist natürlich für Politikerinnen, vor allem wenn sie eben noch nicht so bekannt sind, ist entscheidend, dass man das Gesicht sieht, dass man den Namen sieht, die Stimme hat.
Klar, also ich mag mich erinnern, wo wir ganz früher bei Tele Zürich angefangen haben, so einen jungen Politiker gerade, Mario Fehr. Der ist dann sehr oft gekommen, weil er auch ein eloquent war und wir wissen, was dann noch daraus geworden ist. Und das würden Sie also bestätigen, ist in Basel auch so?
Ja, auf jeden Fall.
Mhm. Also gut, dann sagen Sie aber auch noch als andere Vorschläge für junge Leute: Sei zunächst zurückhaltend mit dem Offenlegen deiner Ambitionen. Das heisst, man muss sich verstellen, man muss bescheiden auftreten, obwohl man ganz klar dort hin will.
Ja, also wir kennen ja alle Spiele, dass in der Schweiz gar nie jemand Bundesrat werden
will. Mhm, Sie auch nicht?
Also, ich glaube, Sie finden keinen Regierungsrat in Ihrem Kanton, der sich das nicht schon mal überlegt hat. Oder eigentlich der Meinung ist, er könnte ein sehr guter Bundesrat sein.
Ja, genau. Und da muss man aber zuerst noch, was soll ich sagen, National- oder Ständerat werden. Aber da, über das können wir vielleicht noch reden. Das muss ja eine nächste Stufe geben, weil man kann nicht 25 Jahre lang Regierungsrat bleiben. Das ist ein bisschen das Problem, wenn man so jung in ein Amt hineinkommt. Man muss sich dann schon wieder etwas Neues überlegen. Und so viel Neues gibt es gar nicht. Also, eben, zurückhaltend auftreten, damit die anderen, die da an den Machtpositionen sind, nicht das Gefühl haben, der will eigentlich meinen Sitz.
Also mir ist Zurückhaltung auch ein bisschen Temperamentsfrage. Ich glaube, es geht da weniger um Verstellung, aber man sollte nicht mit Manöver-Ehrgeiz in Politik einsteigen, weil der Weg soll einem Freude machen und einen befriedigen. Die Politik geht viel zu lang, bis man einmal in einem Amt ist, wie jetzt zum Beispiel Regierungsrat. Also, das ist bei mir auch fast 20 Jahre gegangen. Und wenn einem die Phase vorher nicht Freude macht und erfüllt, dann ist man falsch in der Politik.
Eben, aber Sie beschreiben das noch im Detail, schreiben da, bitte strategisch vorgehen, um alle wichtigen Leute kennenzulernen. Amtsträger, Hoffnungsträger und Bedenkenträger. Man muss also genau überlegen, wo man muss andocken, wen man muss kennenlernen, wen man muss flattieren, wen man muss zuhören, auch wenn man blöde Sprüche macht, muss man lachen und so weiter und so fort. Die Verstellungen auf den verschiedensten Ebenen müssen dort stattfinden, schreiben Sie.
Nein, schreibe ich so nicht. Sondern mir geht es darum, wenn man sich für eine Partei entscheidet, sollte man vorher wissen, auf was für Menschen man sich einlässt. Weil eine Partei, das besteht nur aus Menschen. Und eben, es hat Hoffnungsträger, es hat Bedenkenträger, man sollte die kennen, wissen, kommt man mit denen zu Schlag, kann man mit denen reden, kommt man eventuell auch an denen vorbei. Ich glaube, das sind Gedanken, die man sich so machen
als, das ist das Wichtigste. Oder? Das ist das Wichtigste. Es gibt ja immer Konkurrenten von der gleichen Altersklasse.
Bei den Bedenkenträgern ist das schon das Wichtigste, dass man an denen vorbeikommt, natürlich.
Genau, und da haben sie Tricks, die sie da auf Lager haben. Man muss ein gutes Namensgedächtnis haben, muss es trainieren. Sie machen Gesichtsmemories, beschreiben Sie. Wie geht das?
Also ich habe tatsächlich den Anspruch, dass wenn ich Leute zwei, dreimal triff und mit einem länger gesprochen, dass ich beim vierten Mal dann den Namen direkt weiss. Mhm. Und ich finde das schwierig, weil ich da nicht ein Talent habe oder weil ich einfach auch sehr viele Leute triff. Und ich probiere mir dann mit Fotos von diesen Leuten eine Art Gesichtsmemory zu machen. Es gibt für das etwa 100 Apps. Und das ist noch lustig, wenn man an der Bushaltestelle vielleicht nicht im Twitter-Feed ist, sondern mit Gesichtsmemory macht.
Und wie geht das? Können Sie es kurz erklären? Ich habe das noch nie gemacht. Ich weiss auch nicht, wie das
geht. Also wir können es nachher gerne machen. Das geht so, dass Sie einfach ein Foto sehen und dann der Name mir roten, und wenn der richtig ist, dann gibt es...
Aber irgendwo muss ich etwas merken an dem Gesicht, irgendeine Besonderheit an dem Gesicht, damit man es dann irgendwie kann festmachen kann mit einem Namen.
Ja, das ist die Taktik, die die Rotgeber empfehlen, dass man sich überall so Eselsbrücken baut. Ich habe das immer grässlich gefunden, weil dann ist der Herr Meier hat irgendwie ein verflossenes Ei im Gesicht.
Eben.
Und das ist, ich habe das immer ein bisschen unwürdig gefunden. Darum, ich lerne auf die klassische Auswendung Bilder anschauen und probiere herauszufinden, wie die Person heisst.
Also, weiterer Ratschlag von Ihnen, einfach mal Klappe halten.
Oh ja, das ist das Wichtigste.
Ah ja, das ist das Wichtigste?
Ja.
Warum? Erklären Sie.
Weil Politikerinnen und Politiker zu viel schwätzen.
Und die wollen eben selber schwätzen und nicht, dass der andere schwätzt.
Es ist genau so. Und das Wichtigste, um ein guter Politiker zu sein, ist, dass man zuhören kann. Dass man die Probleme von verschiedenen Seiten hört. Dass man den Menschen, die man vielleicht nicht jeden Tag zu tun hat, dass man mit denen in einen Dialog tritt. Und Dialog heisst, in erster Linie mal zuhören. Und es geht viel, viel Zeit, bis man mal dran ist, um wirklich probieren, eine schlaue Antwort
zu geben. Und den Leuten das Gefühl geben, dass das, was sie sagen, auch gehört wird, und dass es wichtig ist auch.
Den Leuten das Gefühl geben ist aber nur der Effekt. Das Wichtige ist, dass man als Politiker echt interessiert ist. Weil,
ja, aber man kann doch nicht an allem echt interessiert
sein. Naja, nicht an allem. Aber mindestens an diesen Dossier, an diesen Problemen, wo man sich damit befasst, wenn man dort nicht parat ist, viel zuzuhören, ist man am falschen Ort in der Politik, dann wird man auch nicht zufrieden dort.
Und tun Sie sich da kontrollieren? Ist das schwierig für Sie, sich eben zurückzuhalten, Klappe halten?
Das ist brutal schwierig für mich. Ich habe am Anfang viel zu viel geschwätzt, viel zu schnell wollen, einfach eine brillante Antwort geben.
Aha, eben.
Das ist aber der Ehrgeiz, der dann rausgekommen ist. Und ich habe lang und für meinen Geschmack eigentlich zu lang gebraucht, zu merken, hey, ich muss gar nicht immer so eine geniale Antwort geben. Mhm. Es reicht oft, wenn ich zuhöre.
Und nicken, interessiert wirken?
Nein, und ernsthaft den Leuten vermitteln. Schaut, I hear you, wie die amerikanischen Politiker
und was
sagen.
Was heisst das, I hear you? I hear you habe ich also einmal erlebt. Das habe ich in meinem Buch geschrieben. Das heisst noch lange nicht, dass man dann einverstanden ist, sondern den Leuten das Gefühl, dass man einverstanden ist.
Das ist aber genau der Punkt. Und die Leute wollen ja auch gar nicht einen Politiker, der immer gerade mit allem einverstanden ist und ihnen nach dem Maul schwätzt, sondern sie wollen, dass sie gehört werden, dass das aufgenommen wird, dass das in einen Entscheidprozess einfließt. Und ich finde, das ist das, wo man so zurücksignalisiert. Nicht, ja, ich bin mit allem einverstanden und bitte wähl mich. Das ist durchschauen, die Wählerinnen und Wähler in der Schweiz.
Wichtig sind die Medien und Sie haben da verschiedene Tipps, wie man mit den Medien umgeht, was wichtig ist und was weniger wichtig ist. Machen wir zwischendurch eine Musik. Was ist der nächste Titel?
Fernwelt par excellence, Bauk Moos, Patent Ochsner, jetzt gerade Jubiläum. Und als ich das als junger Teenager gehört habe, habe ich auch weg von Basel. Thank you.
sehe die Flieger kommen und gehen. Habe die Nase in die kalte Morgenluft, die nach Treibstoff schmeckt. Und der Nebel klebt über der Startbahn, auf der Startbahn hocken Möwe. Und das Feld ist weiss vom Reif. Ich sehe aus wie ein Pilot in meiner braunen Bomberjacke und einem weissen Seidenschal. Ich weiss es haargenau, ich habe die Typen lang genug studiert. Schon als kleiner Gil bin ich Samstag für Samstag ging da aussen und hab Modellflugzeug in den Himmel aufgeschickt. Ich hab schon dann gewusst,
mir ist der Konradin Kramer, hat das Buch geschrieben, in die Politik gehen, und er beschreibt da, dass es wichtig sei, gute Kontakt haben zu Journalisten, und beschreibt Folgendes. Wichtiger im Fernsehen als die Aussage ist, dass man das Gesicht zeigt. Also, was man sagt, ist unwichtig als Politiker. Man muss irgendwie nur vom Gesicht her Sympathie wecken, sagen sie.
Ah, ich weiss, es ist ganz eine harte Aussage. Aber es ist eigentlich eine Beruhigung für junge Politikerinnen und Politiker. Wenn du das erste Mal in einer grossen Talkshow bist, am Fernsehen bist, wenn du schon allein mal gerade in die Kamera schaust, nicht ständig zuckst, nicht nervös an den Finger knabberst, dann hast du schon mal die halbe Miete.
Sie haben offenbar immer ein bisschen gezuckt, oder? Im Nachhinein haben Sie das gesehen, oder?
Ja, ja, wenn man sich das erste Mal am Fernsehen sieht, dann merkt man, dass man sich halt, dass man so kleine Ticks hat. Ja, ja, komisch.
Und das haben Sie sicher abtrainiert?
Nein, habe ich nicht geschafft.
Nicht?
Mm-mm.
Also Sie schreiben, ich finde Talkshows fürchterlich. Jeder will nur seine Botschaft platzieren. Moderatoren sind oft überfordert und uninformiert. Fürchterlich, aber Sie gehen trotzdem hin, weil es offenbar wichtig ist, oder?
Natürlich, also Talkshows sind nicht verhandelbar. Als Politiker braucht man Talkshows. Es gibt leider schlechte. Es gibt die, wo jeder Gast so vorbereitet kommt, dass er nur das erzählt, was er sich vorher zurechtgelegt hat. Und Moderatoren, die da nicht eingreifen können.
Ja, aber Sie beschreiben ja, dass Sie das auch machen wollen. Sie wollen gar keine Frage beantworten, sondern eben Ihre Soundbites loswerden, möglichst viel Mal, damit es dann irgendeine Zusammenfassung noch kommt.
Es ist halt ein bisschen wie im Fußball. Wenn der Schiedsrichter gar nicht pfifft, dann wird man ein bisschen aggressiver als Spieler. Dann probiert man die Grenzen auszuloten. Und so ist es halt auch mit Politikern in einer Talkshow. Wenn der Moderator nicht gut ist, wenn er es nicht im Griff hat, dann schwätzt der Politiker drauf los.
Eben. Und das ist ja unter anderem das, was man mir vorgeworfen hat, dass ich die Leute unterbreche. Das habe ich nur gemacht, weil ich gemerkt habe, wenn ich sie reden lasse, werden die Worte immer länger, länger und länger. Und die Sendung immer langweiliger, 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 ja, oder?
Unangenehm für den Politiker, aber sehr verständlich.
Gut, also, das versuchen Sie zu analysieren und zu umgehen. Und dann schreiben Sie so, Interviews in Funk und Fernsehen sind die wahre Königsdisziplin. Also sind wir da in der Königsdisziplin?
Champions League.
Hä?
Absolut.
Und wieso sagen Sie das? Wieso ist das Königsdisziplin?
Ja, weil es halt live ist oder jetzt wieder nicht korrigierbar. Das, was rauskommt, das geht über den Sender.
Mhm. Aber wie haben Sie sich da vorbereitet? Sie haben geschrieben, Sie machen zum Teil Rollenspiel. Haben Sie da jetzt vor dieser Sendung auch ein Rollenspiel gemacht? Irgendjemand hätte Schawinski müssen machen.
Hat sich niemand getraut.
Nein, ernsthaft. Aber das, haben Sie das gemacht?
Ich habe jetzt in Vorbereitung von dieser Sendung einfach Ihre Sendungen angehört, Bücher gelesen von Ihnen, Dokumentationen über Sie angeschaut.
Also richtig vorbereitet. Seriös vorbereitet, ja.
Ja, ja, klar.
Ja.
Und, wenn man als Basler nach Zürich eingeladen wird, dann sollte man sich gut vorbereiten.
Aber irgendwelche Dummies haben Sie nicht genommen, die das hätten können markieren, weil bei amerikanischen Präsidentschaftswahlen vor diesen Debatten wird das ziemlich häufig gemacht, oder?
Ich habe es jetzt auch nicht gemacht, aber ich empfehle es, und wir machen das relativ oft auch mit Kolleginnen und Kollegen, dass man so schwierige Situationen durchspielt, weil es einfach viel einfacher ist, wenn man richtig proben kann, wie im Theater mit letztlich Rollenspiel.
Also, und das hat dann auch funktioniert, oder sind Sie dann eher schon ein bisschen zu relaxed, weil die ganze Sache schon zum zweiten Mal abläuft, oder die Überraschung ist ja dann immer noch da, wie es dann wirklich passiert, oder?
Aber das ist eben die feine Linie, die wir so treffen. Nicht zu verkrampft sein, aber auch nicht zu relaxed. Weil ich glaube, die schlimmsten Politikerfehler sind die, wo die Politiker alle Zügel loslassen und sich um Kopf und Kragen reden. Mhm. Und das ist halt heute, das Internet vergisst gar nichts. Und wenn man einmal eine wirkliche Dummheit sagt, dann kann das eine ganze politische Karriere zerstören. Eben. Darum sind Politiker oft so langweilig. Ich bitte um ein bisschen Verständnis für das.
Wieso? Weil ein Satz kann eine Karriere zerstören. Wer zum Beispiel, wo haben Sie das erlebt?
Also zum Beispiel der Gerhard Schröder, wo er dort die Wahl verloren hat, in dieser besoffen wirkenden
2005, ja. Wenn er schon besoffen war, ja.
Ja, also es hat so
gewirkt. Angeschickt ist er gewesen, ja.
Und ich meine, das hat sie
Glaubwürdigkeit. Sie glauben doch nicht, sie können Bundeskanzlerin sein.
Hat Angela Merkel gesagt, es ist anders rausgekommen. Und seine Glaubwürdigkeit ist mit dem auf eigentlich nie mehr ganz wieder so gekommen, wie sie gesehen ist.
Aber Sie sagen auch noch, die wahre Königsdisziplin, Sie erreichen maximale Wirkung bei minimalem Aufwand.
Gefährlich. Ja, das ist im Lokalfernsehen für einen kurzen Bericht, wo man ein Statement geben kann, 15 Sekunden. Das ist nicht allzu viel Aufwand, das sehen ganz viele Leute. Wenn man da müsste probieren, irgendeinen eigenen Text in einer Zeitung zu platzieren, ist das unverhältnismäßig mehr Aufwand. Darum ist Fernsehen ist einfach sind low-hanging fruits für Politiker und die muss man pflücken.
Wird das eigentlich viel geschaut, dass Telebasel? Ich habe dort nicht ganz den Einblick, ich habe immer das Gefühl, es ist doch noch ein bisschen halb amateurig im Vergleich jetzt zu Tele Zürich.
Also in Basel wird das viel geschaut. Mittlerweile haben wir ja auch Tele Zürich über das Kabel.
Aha.
Ich bin überzeugt, das wird auch geschaut von Expats Zürcher in Basel.
Ah gut, also ich sage ja, man muss dann auch noch ein paar Tricks beachten. Füllsätze, wenn man etwas nicht genau weiss, muss man irgendwie so einen Füllsatz reinbringen. Haben wir 2 Sekunden, um sich überlegen. Dann im Notfall sogar Gegenfragen stellen am Journalist und so weiter und so fort. Sie sind also noch ziemlich Tiefungsbürste, wenn ich so darf sagen, Entschuldigung. Ohne als den Diminutiv als negativ zu empfinden.
Naja, Journalisten sind teilweise sehr raffiniert und Politiker müssen halt auch ein bisschen raffiniert sein, wenn sie gegen gute Journalisten bestehen. Und da ist eben eine Taktik, dass man halt auch für Zeit gewinnt. Das ist natürlich unattraktiv für die zuhören. Das ist langweilig, wenn einer da so Schwurbelsätze macht. Aber wenn es einem selber hilft, ein bisschen zu denken, ein bisschen können, einmal durchzuschnuppen, ist es halt für einen Politiker hilfreich.
Genau. Und Sie schreiben dann übrigens generell, jetzt nicht nur für Sendungen, Kritik ist gut, Kritik ist nicht ein Angriff auf mich. Das tönt so ein bisschen gross und sehr souverän. Haben Sie schon mal einen Shitstorm erlebt, Herr Kramer?
Ich habe den ganz grossen Shitstorm zum Glück noch nicht erlebt. Aber die kleinen, die gibt es ja ständig. Und ich habe extrem Mühe mit Kritik. Ich beschreibe das auch. Also ich tue mich dort recht öffnen in diesem Buch, weil ich möchte jungen Leuten sagen, es ist eigentlich normal, dass man nicht einfach so Kritik abbrüht ist von Anfang an, sondern die Unterscheidung, wenn ist etwas gegen einen Inhalt und wenn geht es eigentlich gegen mich als Person, die finde ich extrem schwierig.
Mhm.
Und viele Politiker fühlen sich sehr schnell persönlich angegriffen. Und dann kann man nicht mehr rational agieren, dann geht man in Gegenangriff oder ist verletzt und hat Selbstmitleid und sind meistens nicht gute Rezepte.
Eben, aber wenn Sie mal einen Shitstorm würden erleben, wegen irgendetwas, was Sie richtig falsch gemacht haben, was meinen Sie, können Sie dann Ihre eigenen Ratschläge dann noch beachten oder drüllen Sie dann auch durch?
Ich glaube, dann drüllt es auch durch. Und dann ist es wichtig, dass man Leute um sich hat, wo man vertrauen kann.
Haben Sie das?
Ja, natürlich
haben Sie das. Leute, die Sie kritisieren im inneren Kreis?
Absolut, ich habe das bei mir im Departement, Mitarbeitende. Ich habe es aber auch im privaten Umfeld. Leute, die mich schon kennt haben, bevor ich in diesem Amt war, die wissen, wie ich tick und wenn ich austick. Und das ist das ganz Entscheidende, weil wenn man allein ist in so einer Situation, dann kann man es nicht mehr einordnen. Und dann tut es einem wirklich, wie das Wort sagt, Shitstorm, dann tut es einem völlig wegfallen.
Also das Wichtigste in der Politik ist ja eben, wie man sich verhält in schwierigen Situationen. Und da schreiben Sie, auf eine Meinung beharren gegen Fraktion und Partei ist mutig und geht nicht allzu oft. Was meinen Sie da damit?
Ja, also choose your battles. Man sollte, finde ich, als Politiker nicht stromlinienförmig sein, sondern wenn man eine eigene Meinung hat, die auch klar vertreten.
Aber das kann man doch nicht.
Man kann es aber eben nicht so oft. Sondern man kann es dann, wenn man das Vertrauen hat von den Leuten, auch von den Leuten in der eigenen Partei, in der Fraktion, dass wenn man abweicht, wenn man wirklich sagt, das ist jetzt komplett falsch, ich marschiere mit euch in die andere Richtung, dass die anderen haben wirklich zutrauen, das macht er jetzt nicht nur zum Provozieren, sondern das hat er sich recht überlegt.
Aber das ist eben nicht das Image, das man hat von Politikern. Meine Mutter hat Ihnen ja gesagt, Politik ist ein Drecksgeschäft. Mhm. Und mein Vater hat mir das übrigens auch gesagt. Ja, ja. Nie Politiker. Genau wegen dem, dass man Sachen muss erzählen, wo man gar nicht daran glaubt. Einfach aus Opportunismus gegenüber der eigenen Partei.
Ist eine Tatsache in der Politik. Man muss oft zurückstehen hinter einer Mehrheitsmeinung.
Ja, aber wie können Sie jetzt mit dem umgehen?
Ich kann das und ich glaube, das können die meisten Politiker, weil man weiss, wo die eigenen Schwerpunkte sind, wo man wirklich beharren auf einer eigenen Meinung. Bei mir ist das jetzt von meinem Beruf her in der Bildungspolitik, wenn ich sage, nein, halt, das ist jetzt meine Position und die kämpfe, für die kämpfe ich. In anderen Politikfeldern, wo ich weniger drin bin, dort lohne ich dann auch, tue ich auch mal mitschwimmen mit einer Fraktionsmeinung. Anders geht es gar nicht, weil wenn Sie zu allem anfangen, eine eigene Meinung haben, dann...
Nicht eine eigene Meinung, aber Sie haben vielleicht eine eigene Haltung und Sie sagen, gang nicht unter dein eigenes Niveau. Gehen Sie dann genau. Nicht in solchen Situationen genau unter Ihr Niveau. Als Intellektuellen, als gescheiter Mensch, als gebildeter Mensch, als einer, der sich wirklich eine Meinung bilden zu den wichtigen Fragen von unserer Zeit.
Ja, aber ich glaube, die Haltung in der Politik ist, dass man sich auch konzentrieren kann auf die Themen, die einem wichtig sind und dass man sich nicht völlig verzettelt.
Aber das ist eine Art Kastration, dass man da einfach mitschwimmt. Ich meine, im Regierungsrat, der Regierungsrat entscheidet etwas. Ja. Sie müssen sich zu dem äußern, sind aber in der Minderheit gewesen. Genau. Und müssen das Gegenteil erzählen in der Öffentlichkeit. Ja, aber das ist doch irgendwie etwas, was ich nie könnte.
Es ist nicht ganz einfach, aber so funktioniert es in der Regierungsrat, in der Kantone, im Bundesrat und jetzt, wenn wir bei Corona schauen. Ich meine, wir wissen ja, dass es da verschiedene Meinungen gibt im Bundesrat. Hoffentlich gibt es die und hoffentlich diskutieren sie die. Aber dann trifft man einen Entscheid und dann müssen natürlich alle sieben das mittragen.
Ja, aber was macht das mit einem? Was macht das mit einem, wenn man etwas erzählt, an das man nicht glaubt? Sie sagen, ich lüge nicht, aber dann lügt man ja faktisch, oder?
Ich glaube, Kollegialität, dass man hinter einem Mehrheitsentscheid steht, das ist ein wesentliches Fundament von der Politik, so wie wir sie in der Schweiz verstehen.
Aber Sie sagen ja nicht, ich stehe hinter einem Mehrheitsentscheid, sondern Sie sagen, es ist meine Meinung. Sie sagen nicht, ich bin der Minderheit, aber ich vertrete jetzt das. Sie tun ja das vertuschen.
Ich glaube, wenn man eben so eine Kollegialregierung hat, wo verschiedene Schultern verteilt ist, die Verantwortung, dann muss man mit einer einheitlichen Position rausgehen. Ich meine, stellen Sie sich vor, in der Corona-Situation jetzt, wenn SP-Bundesrat etwas anderes würde sagen, öffentlich als der SVP-Bundesrat. Ich meine, wir hätten eine Anarchie in diesem Land. Das geht nicht. Und das Wichtige ist, dass man sich einbringen kann, dass man seine Meinung kann in die Diskussion einbringen kann. Und dann ist man einmal in der Mehrheit und einmal in der Minderheit. Und dann gibt es das zu akzeptieren. Das geht schon, ohne dass man
sich Persönlichkeit aber was macht das mit einem? Weil hinterher hat man da ein gutes Gefühl, dass man etwas erzählt hat gegenüber der Öffentlichkeit, an das man selber nicht glaubt. Der Moritz Leuenberg hat ein Buch geschrieben über Lügen in der Politik. Er hat gerade in einem Interview vor kurzer Zeit auch wieder auf das angesprochen. Und er hat gesagt, wir haben ja gelogen, zum Beispiel da bei diesen Geiselnahmen etc. Das hat ziemlich viel Aufsehen erregt. Also im Prinzip, im Nachhinein, hat er das Gefühl gehabt, da habe ich etwas gemacht, das nicht gut war. Und haben Sie da schon etwas so Ähnliches erlebt? Wo Sie im inneren Kreis besprochen haben, jetzt musste ich das vertreten, aber eigentlich finde ich es völlig daneben.
Ja, das habe ich auch schon überlegt. Nicht jetzt in einem so dramatischen Fall, wo es um Menschenleben geht, wie bei Geiselnahmen. Aber im Kleinen erlebe ich das häufig.
Aber das ist doch unglaublich. Da kommt man doch unter sein Niveau. Was macht das mit einem als Mensch, wenn man das macht? Also ich als Gefühl, als Journalist, bin ich der Wahrheit verpflichtet und Sie als Politiker sind Ihrer Partei verpflichtet. Oder jetzt Ihrem Gremium, als Regierungsrat.
Ja, aber das ist jetzt schon mal ein Unterschied. Ich bin nicht meiner Partei verpflichtet, sondern einem gewählten Gremium, jetzt konkret Regierungsrat. Wo in der Schweiz, oder die politische Verantwortung ist nicht bei einer einzelnen Person, die dann immer ihre Meinung durchsetzen kann, sondern sie ist verteilt auf verschiedene Schultern. Was bedeutet, dass sich die Schultern ab und zu uneinig sind? Und dann muss man sich finden. Man probiert das ja sehr immer im Konsens. Das geht auch sehr oft. Aber ab und zu geht es nicht. Dann wird ausgemehrt. Dann ist klar, die einen haben gewonnen, die anderen verloren. Und die dann verloren haben, die meinen ja oft nicht die Meinung dann vertreten, sondern sie sollten auch verschwiegen. Ja, und das ist nicht nur lustig, aber das gehört zum System.
Aber es ist nicht immer so. Also der Ueli Maurer macht einen sauren Stein, der macht irgendeinen blöden Spruch. Machen Sie das auch?
Nein, es gibt ja natürlich dann die Nuancen. Je nach Wichtigkeit vom Thema darf man sie auch mal durchblicken lassen. Aber ich glaube jetzt gerade, wenn es so entscheidende Sachen sind wie Pandemiebekämpfung, dann ist es schon gut. Man macht nicht komische Grimassen, wenn es ums Verkünden von diesen Entscheiden geht.
Sie schreiben, Herr Kramer, ich schade niemandem absichtlich. Absichtlich? Ich lüge nicht, ich bin verlässlich. Also Sie müssen das jetzt beschreiben, weil man das eigentlich sagt, das ist genau das, was Politiker nicht sind, oder?
Ja, ich habe gemerkt, als ich immer mehr Verantwortung übernehme in der Politik, Ohne ethische Grundsätze, klarerweise, geht es nicht. Und ich habe probiert, die auch mal von mir ein bisschen zu verschriftlichen. Was ist mir besonders wichtig? Wo ist eben ein Niveau, wo ich nicht möchte runterfallen? Und eins davon ist die Verlässlichkeit. Eins ist davon, dass man nicht auch verliegt, also sprich, einfach die Unwahrheit erzählt. Das geht auch in der Politik. Bringt ab und zu mit sich, dass man vielleicht halt nicht so viel sagt zu etwas, damit man sich da nicht in Bredouille bringt. Aber man kann als anständiger Mensch durch die Politik kommen.
Aber das Wichtigste ist aber, Karriere nicht gefährden, oder? Das spricht aus dem raus, oder? Ja, nichts machen, wo meine Karriere kann gefährden kann. Eben, Sie sind jetzt 5 Jahre Regierungsrat und das machen Sie eben nicht 25 Jahre. Also Ständerat oder Nationalrat ist die nächste Stufe. Sie haben ja schon mal kandidiert als Nationalrat, sind dann ersten Ersatzmann geworden und müssen dann irgendwann einmal in Bern aufschlagen, um das Ziel Bundesrat können zu erreichen. Was gibt für Tipps würden Sie dann Politiker geben, was muss man machen, um Bundesrat zu werden, Herr Kramer?
Das vergessen als Ambition. Weil man wird nicht Bundesrat. Das ist ein riesen Zufall.
Aber all das, was Sie gesagt haben, muss man auch machen. Oder?
Ja. Natürlich, man muss eine gewisse Ausgangslage schaffen, wenn man überhaupt möchte eine Chance haben. Aber die Chance wird nie grösser als 1 zu 250, also ungefähr die Anzahl Parlamentarier.
Na ja.
Doch, das ist so. Und dann kommt man aus dem falschen Kanton, ist in der falschen Partei und hat das falsche Geschlecht und die falsche
Sprache. Also man muss noch ein bisschen Glück haben dazu, das ist klar.
Ja, also sicher mehr Glück aber, als Kalkül.
Aber eben, das wäre natürlich eigentlich für Sie, jetzt wenn wir Ihre Karriere anschauen, wie Anwalt wieder werden, zurück in so eine Anwaltskanzlei, um irgendwelche Scheidungen dann zu verhandeln, wäre wahrscheinlich nicht mehr so prickelnd, nach dem, was Sie jetzt erlebt haben, oder?
Ja, Regierungsrat ist der Traumjob in der Schweiz, absolut. Aber das ist nicht der Job, den man das Leben lang machen sollte, sondern man sollte dann auch wieder Platz machen für jemand Neues. Und ich würde nicht mein ganzes Leben Politik machen. Ich schreibe das auch jetzt.
Ja, was könnte denn als nächstes kommen nach der Politik?
Das schauen wir dann.
Nein, haben Sie da doch irgendwelche... Sie sind ja so ein systematischer Mensch und können es nicht nur denken, sondern auch noch formulieren. Was könnte es denn noch geben, wo Sie könnte interessieren nach der Politik, wenn es mit dem Bundesrat nicht klappen würde?
Ja, ich glaube, wenn man aus der Politik kommt, hat man einen breiten Rucksack. Und ich hoffe, dass das interessant ist, auch in einer Posten in der Privatwirtschaft, auch in einer Stiftung. Nein, ich glaube, für das bin ich dann noch ein bisschen jung. Sondern nein, ich möchte natürlich, wenn man in einem operativen Amt ist wie Regierungsrat, dann möchte man gerne auch weiter
etwas gestalten. Also Sie möchten mal die wahre Welt erkennen, die reale Welt, die außerhalb ist jetzt von der Monopolindustriepolitik.
Also ich bin 10 Jahre Anwalt in einer Wirtschaft und ich habe dort relativ viel gesehen und viel erlebt.
Aber nicht selber gemacht, oder? Sie haben nur können Leute beraten und schauen, was passiert.
Ja, aber nicht jeder kann ein Unternehmen gründen. Ich glaube, da muss man ein bisschen aufpassen. Aber das Wesentliche ist an dem, Politik in der Schweiz ist für die allermeisten Leute eine Nebentätigkeit, sei es in einem Parlament, sei es in einem Gemeinderat. Und das ist ja unsere Stärke, dass eben wir nicht ein Monopolbetrieb haben, wo die Leute ausschließlich dafür arbeiten, sondern sie sind in der wirklichen Welt unsere Politikerinnen und Politiker.
Aber Sie jetzt nicht, unsere Regierungsleute natürlich nicht. Und die bleiben da, die werden sind 15, 20 Jahre lang Regierungsrat, Stadtpräsident oder Stadtpräsidentin oder auch Bundesrat. Die gehen dann, wenn sie wollen. Man hat dann das Gefühl, eben, wenn sie mal den Posten haben, müssen sie eigentlich gar nichts mehr machen. Sehr selten.
Man kann sie aber immer abwählen.
Ja, aber es passiert dann einfach sehr selten. Also, wir reden noch über das Thema Privatleben von Politikern. Wir machen zwischen ihnen Musik. Was ist der erste Titel?
Land of Confusion von Genesis. Phil Collins Genesis ist nicht jetzt unbedingt das Coolste, aber das Lied ist so politisch und ja, der Text ist genial.
Bei mir ist der Konradin Kramer, das Buch «In die Politik gehen», ist selber Regierungsrat mit 42, schon 5 Jahre. Und die Frage ist eben, privat, öffentlich, wo sind Grenzen? Wie haben Sie das jetzt erlebt? Also ich meine, logischerweise in der Schweiz sind die Medien viel zurückgehalten als etwa Boulevardmedien in England, das man gerade jetzt wieder erlebt hat in der letzten Woche. Aber trotzdem, wie gehen Sie mit dem um?
Indem ich probiere, klare Grenzen zu setzen. Sei es für oben, sei es Ferien, sei es ab und zu nach Zürich fahren, wo mich niemand kennt. Also, sobald ich in Basel unterwegs bin, natürlich bin ich Politiker, sobald ich aus der Haustür rausgehe.
Aber haben Sie das Gefühl, dass wenn Sie einen Fehltritt machen würden, wir haben jetzt das zum Beispiel mitbekommen, oder Gouverneur von New York, der Herr Cuomo, der Andrew Cuomo, da kommen jetzt Geschichten raus, Sexual Harassment etc. Würde das in der Schweiz auch so rauskommen?
Harassment, natürlich, ja. Und hoffentlich auch.
Mhm. Aber dann wissen Sie, Sie stehen unter Beobachtung.
Ja, also ich würde auch sonst kein Sexual Harassment betreiben, aber man steht unter Beobachtung, was in der Schweiz noch ist, dass, also ich sage jetzt private Geschichten, Beziehungen, die in Brüche gehen, das sind nicht Sachen, die in den Medien verhandelt werden. Aber sobald es natürlich in irgendetwas Straffälliges geht, logischerweise.
Aber gleich, wenn es so eine Affäre gibt, wie zum Beispiel die vom Herrn Bersee, wo man gehört hat, er hat da irgendeine Geschichte gehabt. Offenbar, ist nicht dementiert worden, eine Affäre. Das ist dann irgendwie gerade abgekocht worden und man ist nicht darauf eingegangen. Finden Sie das richtig?
Ja, das finde ich schon richtig. Ja. Also auch uneheliche Kinder hat es ja einmal gegeben von Parteipräsidenten.
Herr Dabele.
Während der Ehe. Das
CVP.
Ja, und ich finde es gut, dass man diese Sachen nicht zu fest rausgehört, weil letztlich Wähler können sich ja ein Bild machen über Persönlichkeit.
Aber man
würde
ja wissen, was ist für ein Mensch, wenn er offen für Familienpolitik ist, katholische Familienpolitik und dann...
Ja, zugegeben, ist jetzt vielleicht nicht das beste Beispiel gewesen. Und wir haben jetzt auch gerade das Beispiel gebracht, weil wir uns daran erinnern. Also das ist ja ziemlich breit in den Medien gekommen. Nein, natürlich, je mehr man eben auch so Tugenden hervorkehrt, wie Familienpolitik oder ganz grün leben, desto mehr sollte man sich auch daran halten, sonst ist man auf einmal widersprüchlich.
Sie schreiben da über sich selber, Sie sagen eitel, haben Schütters Haar, ich finde es ja noch okay, und tragen darum keinen Velohelm. Oder lange haben Sie keinen Velohelm getragen, weil Sie haben sich Ihre Frisur mit Ihren offenbar aus Ihrer Sicht schütteren Haaren nicht wollen verderben. Ist aber ein eine Schwäche. Aber Sie demonstrieren, Sie legen es offen.
Ja, ich habe das mehr als Beispiel gebracht, weil der Velohelm ist ja einfach etwas Vernünftiges. Man kann ja nichts gegen Velohelm sagen. Und als Chef jetzt vom Bildungssystem in Basel muss ich ja irgendwie ein Vorbild sein gegenüber den Kindern, wo wir alle wollen, dass sie Velohelm tragen, wenn sie mit dem Velo in die Schule fahren.
Aber das haben Sie lange nicht gemacht?
Ja, und irgendwie habe ich dann gefunden, das geht einfach nicht. Das ist unglaubwürdig. Und habe dann das zugegeben sehr kleinen Opfer gebracht und fahre jetzt mit Velohelm rum. Aber ich bringe es als Beispiel für etwas, wo ich tatsächlich mein Privatverhalten angepasst habe, aufgrund von meinem politischen Amt.
Und das hat Ihnen gewisse Schmerzen
bereit? Nein, natürlich überhaupt nicht. Es ist bewusst so ein harmloses Beispiel. Aber ich möchte mit dem zeigen, du kannst nicht bei der Grünen Partei sein und Ferrari fahren, das geht einfach nicht auf. Du kannst nicht für strengere Einwanderungsbestimmungen sein und dann hast du eine Reinigungshilfe aus dem Ausland schwarz angestellt. Das sind einfach Sachen, die nicht zusammengehen. Und das sollte man wissen, bevor man in die Politik einsteigt.
Und kann man auch nicht in China grosse Geschäfte machen, in einer Diktatur, die grässlich ist, wie man immer mehr erfahrt, vor allem mit den Uiguren, und dann in der Schweiz sagen, wir haben eine Diktatur, während man die in China lobt, das geht das auch nicht?
Ich finde sowieso, wenn man sagt, Schweiz ist Diktatur, dann hat man jedes politische Maß verloren.
Aber was heisst das, wenn die das machen und alle reden es dort nach in der SVP? Was bedeutet das für das politische Klima im Jahr 2021, wenn das während Wochen verbreitet wird? Was erreicht man da damit? Ist das nicht etwas Ähnliches wie in Amerika? Sie sind ja lange in Amerika gewesen, oder eine Zeit lang, wo es geheißen hat, die Wahlen sind gestohlen worden. Einfach immer wieder verbreiten, bis die Leute das anfangen zu glauben.
Ja, mit dem Unterschied, dass zum Glück in der Schweiz das nur ganz wenig Leute glauben.
Also, ja, die SVP hat ja so offenbar nicht an Beliebtheit verloren wegen dem.
Ja, aber das ist eine Minderheit, die nach so Parolen nachrennt.
Ja, Minderheit. In Amerika ist auch eine Minderheit, sie hat aber gelangt, um das Kapitol zu stürmen.
Ja, aber die Polarisierung in den USA ist dann schon nochmal ganz anders. Ich glaube, in der Schweiz haben wir eine viel gesündere Struktur. Und da haben sie es ist ja wirklich unfassbar, die Schweiz als Diktatur zu bezeichnen.
Aber eben, dass es eben doch passiert, und zwar gerade in einer Krisensituation, wo man eigentlich das Politische hintanstellen sollte und sich mehr auf die Wissenschaft konzentrieren. Ja. Da kommt man mit sättigen Parolen, und zwar von jemandem, der eben gerade eine sehr schlimme Diktatur gelobt hat, auch für ihr Verhalten während Corona, wo in der Schweiz undenkbar wäre, und auf die Art, wie das politische Kapital irgendwie kassieren.
Ja, ich bin da insofern recht entspannt, weil ich sehr überzeugt bin, dass die Rechnung nicht aufgeht. Da wird man kein politisches Kapital daraus schlagen, sondern das merken alle, dass das eine Grenzüberschreitung war, der Vorwurf der Diktatur. Es ist mehr ein bisschen lachhaft als ernst zu nehmen.
Aber in Amerika erlebt man ja, dass das Ganze in Stämmen auseinandergeht. Republikaner sind gegen alles, was von den Demokraten kommt. Stimmen auch, was in der letzten Woche passiert ist, gegen das grösste Hilfspaket, das es je gegeben hat, von 1,9 Billionen. Dagegen alle zusammen, obwohl die Mehrheit der Amerikaner dafür sind. Einfach weil sie am Donald Trump nicht in die Parade fahren, obwohl er ja abgewählt worden ist und alles verloren hat. Sowohl der Kongress wie das Weiße Haus. Ist jetzt das nicht auch etwas, was ein bisschen Schule machen könnte bei uns, dass so eine Polarisierung dann doch irgendwie verschärft wird, auch bei uns?
Ah, ich glaube nicht. Ich bin da wirklich optimistisch, vor allem auch, wenn ich mit jungen Politikern und Politikern rede und zusammenarbeite. Die sind vernetzt untereinander durch die Parteien und die diskutieren hart, aber die sind interessiert an der Meinung von den anderen. Und das ist der riesen Unterschied zu den USA, wo man sich nur noch in seiner Bubble bewegt. Haben wir in der Schweiz nicht. Und klar, wenn wir so Tendenzen sehen, dann müssen wir uns wehren. Und auch das ist etwas, wo die jungen Politiker in der Verantwortung stehen. Sie bestimmen, wie das weitergeht in der Schweiz.
Eben, das Buch ist ja geschrieben für junge Politiker. In die Politik gehen, Tipps für den Nachwuchs. Haben Sie schon Reaktionen von jungen Politikern oder Leuten, die in die Politik gehen wollen, Herr Kramer?
Ja, natürlich, habe ich schon.
Und? Was für dich?
Ah, also man bekommt ja selber dann meistens die guten Reaktionen. Ja. Freue mich auch darüber. Ich habe natürlich auch sehr viel Kritisches, vor allem was ich vergessen habe im Buch, nämlich dass ich sehr stark auf die institutionalisierte Politik gehe, also auf die Parteien, relativ wenig auf so Bewegungen wie jetzt die Klimabewegung. Ich mache das aber extra, weil ich eben glaube, die Bewegungen, so toll sie sind, die müssen in die institutionalisierte Politik, die müssen in die Ämter kommen, wenn sie wirklich etwas bewegen.
Und Kritik, dass eben das Ganze doch sehr opportunistisch irgendwie gehalten worden ist, die ist nicht cool.
Doch, die ist natürlich cool, aber das Umgekehrte ist es ja, wenn ich opportunistisch wäre und Kalkül, dann hätte ich ja nie so ein Buch geschrieben. Weil ja, mir
aber
wird
Sie können es sich offenbar leisten, oder?
Ich aber hoffe, dass ich es mir leisten kann.
Sie geben ja das als Vorlage. Man soll sich opportunistisch verhalten, von A bis Z, also mit 10, 12, muss man so ein Gameplan haben. Dann kann man einfach das Buch führen vom Kramer und kann schauen, wie werde ich dann Regierungsrat.
Am besten schon wieder Einschulung. Nein, überhaupt nicht. Ich möchte einfach mit auch durchaus gewissen Provokationen, und Sie haben die Sätze auch rausgenommen, möchte ich zeigen, wie es halt auch läuft im Politikbetrieb. Ich meine, das ist auch durchaus, geht es da ab und zu mit Ellenbogen und auch hart her, auch im Konflikt oder in der Auseinandersetzung mit Journalisten. Und das finde ich, sollte jemand wissen, wo in die Politik geht. Idealismus ist wichtig, aber es reicht nicht, um in der Politik können bestehen.
Genau, und darum ist das ein bisschen bemerkenswert und ein originelles Buch, «In die Politik gehen, Tipps für den Nachwuchs» von Konradin Kramer. Danke vielmals, dass Sie den Weg nach Zürich gefunden haben, Herr Kramer, letzter Titel.
«Déjeuner au Pain» von Stefan Eicher. Das Frankophone, finde ich, kommt eher zu kurz in der Schweiz.
Okay, in Basel ist man ein bisschen näher dran, kann man noch sagen. Also, man kann mit dem Tram übergehen, oder? Auch jetzt noch in Corona-Zeiten?
Man kann auch jetzt.
Okay. Ja. Wunderbar, das ist der Doppelpunkt. Sein erster Doppelpunkt heute in einer Woche. Am Mikrofon verabschiedet sich der Roger Schawinski.
J'abandonne sur une chaise les journaux du matin. Les nouvelles sont mauvaises, d'où qu'elles viennent. J'attends qu'elles se réveillent et qu'elles se lèvent enfin. Je souffle sur les braises pour qu'elles prennent. Cette fois, je ne lui annoncerai pas la dernière hécatombe. Je garderai pour moi ce que m'inspire le monde. Elle m'a dit qu'elle voulait, si je le permettais, déjeuner en paix. Déjeuner en paix. Je
tout que vient. Crois-tu qu'il va neiger? Me demande-t-elle soudain. Me feras-tu un bébé pour Noël?
Die Talkshow von der Schweiz. Nur auf Radio 1. Jetzt grosse Lageraktion bei der Merbag. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.